Zunächst einmal aus der Gita etwas, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen, die in euch leben oder die in euch stehen, stellt. Und am Ende unseres heutigen Abendprogramms möchte ich euch auf eine Reise nach Vrindavan nehmen. Wir haben eine fantastische Dia-Serie über die 7 Tempel von Vrindavan, die Goswami-Tempel, zusammengestellt, und da ich weiß, dass einige Berliner Devotees nicht mit dem Gedanken spielen, eigentlich schon fest einplanen, auf Pilgerreise zu gehen im Herbst, glaube ich, oder September, ne? Ende September, glaube ich, dass es eine gute Vorbereitung ist. Wirklich schöne Dias auf unserem neuen Benno Lichtprojektor. Tat Buddhayas, tat Atmanas, tat Buddhayas, tat Atmanas, Dhanishtas tat Parayanaha, Dhanishtas tat Parayanaha, Gacchantyapuna avrittim. Sandhya puna vrittim jnana nirduta kalmasaha jnana nirduta kalmasaha. Wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht allesamt auf den Höchsten gerichtet sind. 4 Sachen: Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht. Allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt fortschreiten. Erläuterung: Die höchste transzendentale Wahrheit ist Sri Krishna. Die ganze Bhagavad Gita dreht sich im Grunde um die Erklärung, dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Dies ist die Aussage aller vedischen Schriften. Paratattva bedeutet die höchste Realität, die von den Kennern des Höchsten als Brahman, Paramatma und Bhagavan wahrgenommen wird. Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist der höchste Aspekt des Absoluten. Es gibt nichts Höheres. Der Herr sagt, Mataparataram nanyat kinchit astidananyaya. Auch das unpersönliche Brahman ist von Krishna abhängig. Brahmano hi pratishtaham. Deshalb ist Krishna in jeder Hinsicht die höchste Realität. Jemand nun, dessen Geist, Intelligenz, Glaube und Zuflucht immer fest auf Krishna gerichtet sind. Das heißt, jemand, der völlig Krishna bewusst ist, ist zweifellos von allen unheilvollen Dingen reingewaschen und besitzt vollkommenes Wissen über die Transzendenz. Ein Krishna-bewusster Mensch versteht genau, dass es in Krishna Dualität gibt, nämlich gleichzeitig Identität und Individualität. Und wenn man solches transzendentales Wissen besitzt, kann man auf dem Pfad der Befreiung ungehindert stetigen Fortschritt machen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Sami Nitti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Bajarine Nirvishesha Sunyavadi Paskajadi Sadarine Jai Shri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Bhagavan ki Jai Wir lesen noch einmal diesen wirklich sehr nice Text, der mich persönlich viele Jahre immer wieder durchs Leben geleitet hat. Weil er einem so viel sagt über den Begriff der Ausrichtung. Wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt voranschreiten. Der Vers, der davor von Krishna gesprochen wurde, war ein Text, wo Krishna darüber spricht, dass in dem Augenblick, wo jemand im Wissen ist und erleuchtet ist, dieses Wissen in ihm alle dunklen Ecken seiner Persönlichkeit, also alle Schattenbereiche, erhält, gleichsam wie die Sonne, die am Tage alles erleuchtet und also überall hin strahlt. Gestern habe ich eine Telefonkonversation nach Amerika geführt, wo wir einen sogenannten Conference Call gemacht hatten. Es waren ganz viele Devotees verbunden. Erstmal haben sie sich alle vorgestellt und dann wurden sie auf Mute gestellt. Mute heißt, dass sie nichts sagen, sondern einfach nur zuhören. Und danach haben sie sich alle eingeschaltet und dann haben wir gesprochen. Und das Thema dieser Konferenz war so ein bisschen, was ist eigentlich der Motor, der in unserem Krishna-Bewusstsein alles am Leben hält? Was ist das Herz, was unser Leben mit Energie versorgt? Was ist das Feuer sozusagen, was die Kälte vertreibt? Was ist die Sonne, was Licht gibt in unserem Leben? Worauf kommt es also drauf an? Was ist der zentrale Punkt, um den es im Krishna-Bewusstsein geht, der sich um die anderen Dinge und die anderen Bedürfnisse, die wir hier haben, kümmert? Und ich habe gesagt, Liebe. Und dann spezifisch über diese Liebe zu Krishna gesprochen, in Bezug auf das Chanten. Aber ich möchte euch zunächst einmal darüber sprechen, ein Beispiel geben, wie tatsächlich, wenn wir Liebe im Herzen haben, wir dazu sind, dazu in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Ich hatte, als es mir nicht so gut ging, in der Adria nach einer Unterkunft gesucht, also nicht in der Adria, aber auf den Inseln, und war auf meiner Suche dann schließlich auch auf eine kleine windumtoste Insel gekommen, die Insel Raab, wo eine Schülerin von mir, manche von euch kennen sie, Anandini, geboren wurde. Und wir haben dann diese Insel besucht und sind zu einer Klippe gekommen, einer Liebesklippe. Da hat sich Folgendes zugetragen im letzten Sommer. Anandini hat das erzählt, weil ihr Bruder ist an der Küstenwache. Da war ein Mann mit seinen Kindern losgefahren mit einem Boot und in den Bura geraten. Ihr müsst mal Braj Kishore fragen, was ein Bura ist. Bura ist heavy. Ne? Das ist ein ganz heavy Sturm. Wer ist hier noch von dieser Gegend? Ich. Also, das weht einen richtig weg, so ein Bura. Ist meistens sehr kalt, weil er von Gorski Kota kommt. Und wenn du in einem, wenn du auf dem Meer bist, wenn der Bura kommt, dann ist es erstmal sehr kalt und die Wogen, du kannst nicht gegen die Wogen anschwemmen. Die Wogen werden dich in jedem Fall unter das Wasser bringen und töten. So, nur ein Ehemann war mit seiner kleinen Familie losgefahren und mitten in den Bura geraten, diesen auf dem Meer jedenfalls todbringenden Sturm. Und er konnte sich gerade mit seiner ganzen Familie so am Fuß einer Klippe, so ein Berg, der in die Fluten geht, in Sicherheit begeben. Aber es war klar, das Boot war schon untergegangen und die zwei Kinder haben sich dann an der Klippe festgehalten, so halb im Wasser. Und der Ehemann versuchte, sie mit dem Leben zu schützen. Nun, seine Frau, die zu Hause geblieben war, um Bratkartoffeln mit Salat zu kochen, hörte davon, ist sofort zu der Klippe gegangen und hat das getan, was kein Bergsteiger, nicht mal Reinhold Messner, der den Mount Everest ohne Sauerstoffflaschen bezwungen hat, bisher getan hat. Die ist alleine die Klippe runtergestiegen und hat ihre Kinder genommen und hat die Kinder die Klippe hochgetragen und in Sicherheit gebracht. Es gibt ganz viele solche Geschichten, die zeigen, wie in dem Augenblick, wo in einen Menschen das Gefühl der Liebe hineinkommt, dieser Mensch ermächtigt wird zu ungewöhnlichen Tätigkeiten. Nun, im Krishna-Bewusstsein ist es so, dass diese Liebe oder Bhakti von Krishna in das Herz gegeben wird, was sozusagen wie ein Kristall ist. Und was denn diese Liebe zurückscheint zu Krishna, wie ein Kristall, der angeleuchtet ist. Liebe zu Gott ist also etwas, was uns Gott selber immer gibt. Bhakti ist immer ein Gnadengeschenk von oben. Was wir jedoch, wenn unser Bewusstsein ein bisschen gereinigt und offen ist und rezeptiv ist, was wir aufnehmen können und dann eben zurückgeben können, wie ein Strahl, der in ein Kristall fällt und aus dem Kristall zurück leuchtend zur Lichtquelle kommt. Nun, das Chanten, ich wollte über das Chanten sprechen, weil das war das Thema gestern. Im Chanten gibt es zwei Arten von Chanten. Einmal so dieses Chanten, wo man nur chantet. Und dann, wo man mit Liebe chantet. Jiva Goswami erklärt in einem Kommentar zum sechsten Kanto diese beiden Arten des Chantens und sagt, nur das Chanten, was mit Liebe getan wird im Herzen, wird tatsächlich auch Krishna herbeirufen. Krishna kann sich nicht fernhalten von einem Devoti, der mit Liebe chantet. Was das bedeutet ist, dass der Devoti nicht einfach mehr nur die Namen chantet, Hare Krishna, das Alphabet, also Silben, die unsere Zunge reflektiert in dieser Welt, Silben, die sie ausspricht. Nein, diese Silben hören eben auf, Silben zu sein, weil Krishna selber in Form dieser Silben gegenwärtig ist. Es ist also nicht mehr, dass der heilige Name einfach nur ein Wort ist. Nicht? Ein Silben, die sich aus Buchstaben zusammensetzen. Nein, wenn der Devotee mit Liebe chantet, kann Krishna nicht fernbleiben und ist gegenwärtig auf der Zunge des Devotees. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen dem einfach nur Chanten, wo wir irgendwie so den heiligen Namen so aussprechen, und der persönlichen Gegenwart von Krishna auf unserer Zunge. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn Krishna hört, dass der Devotee mit Liebe chantet, dann passiert etwas in seinem Herzen. Wellen, sein Herz wird agitiert sozusagen, und Wellen der Mercy, der Barmherzigkeit gehen von ihm aus. Ein gutes Beispiel hierfür ist das, was ihr schon oft gehört habt von mir, deswegen nur ganz kurz, ist Draupadi. Nachdem Krishna Draupadi gerettet hatte aus der tückischen Versammlung, wo sie in der Öffentlichkeit zur Zeit ihrer Menstruation, wie nennt sich das, als sie in ihrer Rege war, nicht ihrer Mondphase, als sie dort entkleidet werden sollte, hatte sie sich ja zuerst an Bhishma und Dronacharya und so weiter gewandt. Hatte aber weiter gechantet. Govinda, Krishna, hat gesagt, Bhishma, kannst du nicht dafür sorgen, dass dieses Unrecht aufhört? Ein Machtwort von dir reicht aus, um diese Vergewaltigung zu stoppen. Aber Dronacharya wandte sich ab. Dann, sie hatte also nur gechantet, so. Später dann jedoch erschien Krishna in allerletzter Minute. Und Draupadi fragte Krishna später, warum bist du denn so spät gekommen? Du wolltest mich doch retten. Warum bist du in allerletzter Minute gekommen, als das Kleid schon fast von mir gerissen worden war? Und Krishna sagte denn, weißt du, sagte er zu Draupadi, am Anfang hast du nur gechantet und hast dich aber an andere gewandt. Du hast dich an Bhishma gewandt und an Dronacharya und die versammelten Könige. Und als dich niemand retten konnte, da hast du schließlich dich selber versucht zu retten. Erst in dem Augenblick, da konnte ich aber noch nicht kommen, sagte Krishna, weil du hast mich ja nicht gemeint. Du hast gemeint, die anderen können dich retten oder du selbst kannst dich retten. Erst als du voller Liebe riefst, Govinda, Hari, Janardhan, Madhusudan. Ganz viele Namen hat Draupadi für Krishna gewandt. Wusste ich, dass du mich meinst, dass du auf mich und dass du mich rufst. Und dann bin ich gekommen. An einer anderen Stelle heißt es in den Schriften, dass Krishna zu der Zeit gerade mit Rukmini, seiner geliebten Königin in Dwaraka, im Würfelspiel verstrickt war. Und wenn Krishna würfelt mit Rukmini, stellen sich meistens die Würfel auf Krishnas Seite und er gewinnt immer. Krishna hat was mit dem Würfelspiel, er verliert also immer gegen seine Shaktis, aber nicht in Dwaraka. In Vrindavan verliert er jedes Würfelspiel gegen Radharani, aber in Dwaraka gewinnt er, weil die Würfel eben in Dwaraka sich auf seine Seite stellen und für ihn sich drehen. So in dieser Situation jedoch verlor Krishna immer das Würfelspiel. Daraufhin sagte Rukmini, was ist los mit dir? Du gewinnst doch immer. Du bist nicht hier gegenwärtig. Und Krishna antwortete, Rukmini, ich denke die ganze Zeit an Draupadi, meine geliebte Bhaktin, mein Devoti. Die wird gerade fürchterlich drangsaliert. Oh, sagte Rukmini, dann bitte komm zu ihr und rette sie. Krishna sagte, nein, ich bin nicht eingeladen. Ich kann nicht kommen, ich kann mich ja nicht aufdrängen. Erst ganz zum Schluss sagte er dann zu Rukmini, jetzt kann ich gehen. Draupadi hat eine Straße aus Tränen gebaut. Jetzt kann ich kommen auf dieser Straße, die Straße der Liebe. Wenn wir Krishnas Gegenwart verspüren wollen, müssen wir ihm eine Straße bauen, liebe Devotees, auf der er kommen kann, auf der er eingeladen ist. Das ist die Straße mit der Liebe. Sofort. Kavi Kanapur spricht im Chaitanya Chandrodaya über diesen Sachverhalt, indem er sagt, es gibt zwei Arten von Bhakti. Bhakti ohne, mit Nektar und Bhakti ohne Nektar. Wer von euch kennt Bhakti ohne Nektar? Hare Krishna, willkommen im Club. Willkommen in der Hare Krishna Bewegung, wo alle immer weglaufen nach einer gewissen Zeit. Weil ohne Nektar kannst du nicht bleiben an einem Ort. Ohne den Nektar, wo du Krishna in deinem Leben verspürst, wirst du den Nektar woanders suchen, im Fernsehen, im weltlichen Errungenschaften, in Zerstreuungen, in Reichtum oder in Sinnbefriedigung oder in Bildung oder einem hohen Ansehen, was du dir verschaffst. Nur wenn du Bhakti mit Nektar erfährst, Bhakti, wo Krishna gegenwärtig ist, weil er durch deine Liebe angezogen ist, wirst du glücklich im Krishna-Bewusstsein sein und bleiben und den Nektar auch verspüren, nachdem man sich seit Tausenden von Geburten gesehnt hat. Das ist ja etwas, was wir auch selber wollen. So, ich möchte also gerne sagen, dass ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, woher wir diese Triebfeder, will ich mal sagen, in unserem spirituellen Leben. Ohne dass das Ganze einfach nur ein inhaltsloser Regelapparat wird oder ein sozialer Apparat, in dem man nicht mal die interessantesten Freunde der Welt trifft. Nicht? Es ist ganz wichtig, dass wir über dieses Thema nachdenken, dass wir unsere Tätigkeit mit Liebe versehen ausüben, die dann Krishna anzieht. Nun, woher sollen wir diese Liebe bekommen? Ich möchte euch heute ein sehr spirituelles Antwort geben und eine sehr, ich will mal sagen, praktische Antwort. Ich fange mal an mit der spirituellen Antwort und dann der etwas praktischen Antwort. Es ist so, dass diese Liebe zu Krishna nicht etwas ist, was wir durch künstliche Einbildung und durch künstliche Einstellungen erreichen können. Wir müssen es nehmen von einem Ort, der diese Bhakti schon hat. Es ist also etwas, was wir von außen nehmen. Zum Beispiel, das möchte ich hier vorschlagen, von den Bhakti Shastras, den Schriften, in denen diese Liebe zu Krishna verborgen ist. Man spricht in den heiligen Schriften von so etwas wie Spota. Spota ist etwas, wo heißt eigentlich so viel wie aufbrechen. Das heilige Wort ist zunächst einmal für jemanden, der kein Vertrauen darin hat, eine Worthülse. Worte wie irgendwas anderes. Aber für jemanden, der mit Shraddha daran geht, mit Vertrauen, bricht plötzlich dieses heilige Wort der Schrift auf und gibt dem Lesenden bzw. dem Rezitierenden eine direkte Erfahrung von dem Sachverhalt. Da geht plötzlich ein Inhalt auf. Ich habe in der Vergangenheit den Devotees immer gerne das Beispiel gegeben aus meiner Kindheit. Ich hatte so Aufstellbücher. Aufstellbücher ist was ganz Tolles für Kinder. Das ist so ein Buch wie dies. Du machst es dann auf und jupp, ist plötzlich so eine Ritterburg geht auf. Das habe ich noch gar nicht bei Radhika gesehen. Hat sie nicht? Eins hat sie. Wie bitte? Bauernhof. Das ist das Tollste, was es gibt für ein Kind. Also du machst das so auf, zack, und dann siehst du den Bauernhof. Bei mir war es ein Ritterburg und ein Pirat. Ich hatte eins mit einem Piratenschiff auch, weiß ich noch. Ganz toll. Also ich konnte da den ganzen Tag vorsitzen und wupp. Und das ist so dreidimensional. Also das war das Größte. Als ich so 4 Jahre oder so alt war. So, dieser Effekt ist so ein bisschen das, was im Spota gemeint wird. Wenn du mit Vertrauen das heilige Wort der Schriften liest, kann es sein, dass aus einem Bereich, der eigentlich überhaupt nicht mit der Wirklichkeit zu tun hat, also der überhaupt nicht, wie soll ich mich ausdrücken, logisch einsehbar ist, etwas aufkommt. Wenn wir ohne Shraddha die heiligen Schriften lesen, ich möchte euch ein Beispiel geben, was in den Schriften selber gegeben ist, ist das so, als würden wir die Reflexion oder den Schatten einer Frucht auf einer schrägen und steinigen Mauer haben. Wenn wir aber mit Shraddha die heiligen Schriften lesen, dann ist es so, als würden wir die süße Frucht mit ihrem Saft essen, weil plötzlich ein Bedeutungsinhalt für uns klar wird und erfahrbar wird, der einfach unglaublich ekstatisch ist. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr die heiligen Schriften gelesen habt? Da gibt es diese Momente, wo man plötzlich, es ist fast wie so ein Aufleuchten einer Wirklichkeit, das man plötzlich sieht. Und ein anderes Mal liest man das. Meistens ist das so bei der Morgen-Bhagavatam-Vorlesung, wo jeder noch so müde ist. Oder, oh mein Gott. Und der Vorlesende überhaupt nichts von Betonung versteht beim Vorlesen. Ne? Und dann hört man das. Und das rauscht an einem vorbei. Und man, da ist nichts, absolut nichts da. Ich kann mir vorstellen, wenn ich euch jetzt fragen würde, was war denn in dem Text heute, dem tollen Text? Ja, es war was über Krishna wahrscheinlich. Die ganze Gita ist über Krishna, aber spezifisch. Nicht? Also, wenn du mit Vertrauen hörst und eine Bemühung machst, dich zu konzentrieren, wenn du ferner regelmäßig hörst aus den Heiligen Schriften, also musst drei Dinge machen, wenn du den Spoter erfahren willst, wenn die Schrift aufgehen soll für dich. Erstmal musst du mit Vertrauen hören, dann musst du immer wieder und wieder hören, also regelmäßig, Nidyam. Und als letztes musst du eine Bemühung machen, wenn du hörst oder liest. Das heißt, dass du versuchst, dich zu konzentrieren. Und dann, Bahu Rupaji, kommt es zu diesem Aufbrechen des wesensgemäßen Bedeutungsinhaltes. Und dann ist es nicht einfach ein paar Worte, die du hörst, sondern du siehst oder empfindest plötzlich die Gegenwart Krishnas in deinem Leben. Spurta, nicht? Das bricht auf. Das, was verborgen ist, wird offenkundig. So ist es auch beim Chanten der heiligen Namen. Wenn du richtig chantest, ist es plötzlich nicht mehr das, dass du Krishnas Namen sagst, wie damals als Draupadi chantete. Am Anfang, da sagte sie nur Krishnas Namen und war ganz verzweifelt. Nein, dann sprach sie einmal den Krishnas Namen mit voller Aufmerksamkeit. Govinda! Peng, war Govinda da. Und das lebte dann plötzlich. Nicht? Der Name lebte und rettete sie von dieser Verzweiflung. Das andere, woher diese... Also aus den Schriften kommt diese Liebe und es gibt hier besonders einen Text, den ich eigentlich täglich schänden wollte. Jetzt habe ich das aber schon wieder versudelt, also vergessen. Da gibt es einen Text, den ich euch gerne vorlesen möchte. Sangsara Sagadanato O Putra Mitra Griha Kulat Goptara Meyu Ameva O Prapana Baya Banjano. Man sollte beten, O Shishi Radhan Krishna, bitte rette mich aus diesem Ozean von Geburt und Tod. Bitte zerbreche auch die Ängste in meinem Herzen. O Shishi Radha Krishna, heute lege ich alles, was ich habe und auch mich selber vor eure Lotusfüße. Wisst ihr da eigentlich, dass ich der Inbegriff aller Frevel bin? Ich habe all meine spirituellen Pflichten aufgegeben. Ich bin ohne jede Zuflucht. O Shri Shri Radha Krishna, ich taumelte durch mein Leben hindurch. Bitte werde zu meiner Zuflucht. Und dann, O Herr Radhas, ich gehöre zu dir. O geliebte Krishnas, ich gehöre zu dir. Ich bringe dir meine Gedanken dar, meine Worte und auch die Tätigkeiten. Ihr beide seid das Ziel meines Lebens. Und wirklich, wenn du das chantest, mit wirklich dieser Liebe, dann kann Radha und Krishna nicht fernbleiben. Ich habe gerade von einem Devotee gehört, einem Babaji, der vor 50 Jahren in Vrindavan lebte und der dieses Gebet regelmäßig chantete. Mit so viel Gefühl chantete er schließlich, dass Radha und Krishna plötzlich gegenwärtig war. Das Gebet offenbarte ihm plötzlich, brach auf sozusagen. Also erst war Radha da. Radha sagte, warum betest du denn so berührt? Ja, sagte der Baba, ich werde jetzt langsam alt. Radha und Krishna sind noch immer nicht erschienen. Ja, sagte Radharani, sie werden schon kommen. Werden sie nicht, sagte der Baba, sie sind ziemlich grausam. Sag das nicht. Wie kannst du das denn sagen? Weil sie bisher noch nicht erschienen sind, sagte der Baba. Da berührte Radharani die Augen des Babajis. Der Babaji schaute und sah Radharani und sagte dann, O Radhe, ich glaube nicht, dass du es bist. Wo ist denn dein Krishna? Diese Bhaktas, sagte Radharani und rief dann Krishna. Und sie beiden kamen dann hervor. Ich denke, in Vrindavan gibt es tausende dieser Geschichten, die alle diesen Punkt machen. Dass du kannst wirklich chanten, du kannst beten, du kannst die Schriften lesen, du kannst alles tun. Aber auch ohne, dass sich das zeigt. Und es wird erst in dem Augenblick offenbar, wenn du mit Liebe chantest. Und diese Liebe kannst du einfach gewinnen oder rausziehen, wenn du in den Schriften wirklich studierst. Also wenn du da richtig reingehst. Du musst es nur täglich tun. Also regelmäßig tun mit Vertrauen und mit Konzentration. Und dann kommt plötzlich. Eine andere Sache ist, woher wir dieses Licht der Liebe in unser Herz reinkriegen können, ist durch den spirituellen Meister. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was in meinem Leben passiert, wenn ich mein Herz für Prabhupada öffne. Es gibt immer zunächst einmal eine Revolution meines weltlichen Geistes. Und dann merke ich aber, wie in der Gegenwart meines gottliebenden spirituellen Meisters ein bisschen von dieser Liebe in mich eingeht. Es wird wirklich gesagt, dass Krishna in das Herz seiner Bhaktas die Bhakti gelegt hat. Diese Bhaktas wandern über den Planeten. Und wenn wir uns diesen Bhaktas auf richtige Weise nähern, werden wir aus ihrem Herzen diesen Lichtstrahl der Bhakti, wenn ihr das so im ursprünglich verwendeten Vergleich sehen wollt, der wird in unser Herz auch kommen, sodass wir ihn dann wieder strahlen können und zurückgeben können für Krishna. Was der spirituelle Meister aber immer macht, der wird immer uns herausfordern, unsere weltlichen Konzepte in Frage stellen, unsere weltlichen Anhaftungen, das, was uns eigentlich bindet an diese Welt, in Frage stellen, sodass wir überlegen müssen, was uns wirklich wichtig ist. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, den eher praktischen Punkt. Ich denke, wenn wir dazu übergehen wollen, dass Krishna-Bewusstsein in uns zum Leben kommt, dass eben der Bhakti mit Nektar fühlbar ist, dann müssen wir etwas tun, was ich selber in meiner Tätigkeit als Devoti bei den Devotis öfters vermisse. Etwas, was ich auch bei mir erst seit 2 Jahren entdeckt habe. Wir müssen in Verbindung mit uns selber treten. Die meisten Devotis oder die meisten Menschen sind nicht richtig connected. Im Englischen sagt man dazu aligned. Wann sind meine Tätigkeiten, fragt Bhaktivinoda Thakur, genauso wie meine Gedanken? Wann ist das Innere, genauso wie das Äußere? Dieses Nicht-in-Verbindung-Stehen ist etwas, was ganz viele Menschen in der heutigen Zivilisation als Zivilisationskrankheit mit sich bringt. Das ist wie so ein Herpesvirus, der alles durchdringt in unserem 20. Jahrhundert. Dies aus der Verbindung rausgerissen sein mit sich selber. Ich meine damit zunächst einmal, eine ganz, ganz anfängliche Betrachtung von Atma, wo sich die Seele mit identifiziert, ist ja am Anfang das Verständnis vom Selbst, was noch nicht auf der höchsten Ebene ist. Die meisten Menschen wissen nicht mal ihre Bedürfnisse. Die leben in Strategien, die sind aber nicht mit ihren Bedürfnissen in Kontakt. Das sehe ich zum Beispiel bei unserer kleinen Radhika. Radhika hat als ein Kind ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Liebe. Davon leben die Kinder mehr noch als von der Muttermilch. Das ist ganz wichtig für sie. Nun, damit Radhika diese Aufmerksamkeit kriegt, wird sie zum Beispiel mitten in einer hochphilosophischen Diskussion eine Strategie anwenden, wo jeder darauf reagieren muss. Sie wird sagen, Pipi, Pipi. Wenn, habt ihr schon mal gemerkt? Und man bringt dann natürlich eilends den Topf, weil wäre ja schlimm, wenn das jetzt losgehen würde ohne Topf. Ne? Und bringt den Topf herbei und dann kommt aber nichts. Es war nur eine Strategie, Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Weil die immer funktioniert. Weil, was sollst du machen? Du bist in der Diskussion, oh mein Gott, ja. Och, alle, dann lässt man alle stehen und liegen und bringt den Topf natürlich herbei. Ne? So, das wäre Radhika, ist sozusagen, hat eine bestimmte Strategie, mit der sie das Bedürfnis, was sie hat, nach Liebe, versucht zu erfüllen. Nun, wenn er, für ein Kind ist das okay, aber wenn ein Erwachsener die falschen Strategien benutzt, dann sagt man, mein Gott, du bist aber doch auf der infantilen Ebene. Manjari Swarup muss lächeln. You know what I'm talking about, isn't it? Unser Kindermädchen. Der Mensch muss es lernen, der erwachsene Mensch, seine Bedürfnisse klar zu erkennen und die vernünftig zu erfüllen. Die Bedürfnisse sind meistens immer okay, weil die einfach natürlich sind. Die Strategien, die wir wählen, sind oft mittelmäßig bis sehr unqualifiziert. Wenn wir aber lernen, mit uns und unseren Bedürfnissen in Verbindung zu treten, können wir Strategien finden, die eben nicht mehr so infantil sind und die auch funktionieren. Ich möchte jetzt ein Beispiel dafür geben, um die Devotee da sein. Ich möchte euch gerne vorschlagen, täglich eine oder wöchentlich eine Übung zu machen, wo ich einfach mal hinsetzt in Stille. Das kann in einem Zimmer sein, im Tempelraum ist es sehr schön, weil es meistens sehr still ist über den Tag. Das kann im Wald sein, wo auch immer. Und einfach mal versucht, in Kontakt zu kommen mit euch selber. Indem ihr einfach die Frage wiederholt, was ist mir wirklich wichtig? Ihr werdet dann am Anfang dieser kleinen Übung noch ein bisschen an der Oberfläche sein, bei den vielen Strategien, die man erwirkt, bei den vielen auch nicht so guten Strategien. Wenn ihr aber tiefer geht, indem ihr immer wieder die Frage stellt, was ist euch wirklich wichtig, kommt ihr zu immer tieferen Bedeutung des Atmans, des Selbstes. Sieh mal, wir identifizieren uns ja sehr oft mit unseren verschiedenen Hülsen und sind dann auf dieser Ebene selbst. Der Mind entweder oder der Körper. Und wenn wir aber tiefer kommen, und immer wieder diese Frage, indem wir immer wieder diese Frage stellen, was möchte ich wirklich, kommen wir in Kontakt mit der tieferen Bedeutung des Selbstes. Ich möchte euch gerne ein Bild hierfür geben. Wenn ihr einen Euro in einen kristallklaren Brunnen werft, wird der Euro in einer serpentinähnlichen Bewegung dem Boden entgegenstreben, dem Grund des Brunnens. In analoger Weise ist es möglich, dass wenn man tiefer geht mit dieser Frage, was ist mir wirklich wichtig, dass wir zu tieferen Ebenen des Selbstes kommen, bis wir schließlich dem Grund entgegenstreben, dem spirituellen Selbst und Dinge entdecken, die uns auch total motivieren, die ein tiefes Grundbedürfnis ausmachen. Bei mir zum Beispiel, wenn ich das mache, sehe ich immer ein Bild vor mir, nämlich in Vrindavan zu sein und einfach voller Freude und Liebe im Herzen die heiligen Namen des Herrn zu chanten. Das ist mir wirklich wichtig. Das sehe ich. Ich könnte mir vorstellen, bei anderen von euch gibt es andere Bilder, andere, sagen wir mal, Projekte, andere Ziele. Das ist aber egal. Es geht, bei einem Devoti ist es meistens so, dass er eine Verbindung mit Krishna sucht. Das ist ihm wirklich wichtig. Und leider ist es so, dass wir sehr oft so an der Oberfläche sind und dass dieser Motor, diese Driving Force, wenn ihr so wollt, nicht von uns erkannt wird und übersehen wird sogar, sodass wir auf diese Weise nicht wirklich unser eigentliches Leben führen, was uns im tiefsten Inneren anspricht und entspricht, sondern auf irgendeiner der anderen Ebenen sind, der äußeren Ebene, wo wir ein Leben füllen müssen, wo wir einfach Strategien haben, die aber überhaupt nicht unser Kernanliegen erfüllen. So, das ist, was ich meine mit in Verbindung treten mit sich selbst. Ich denke, wenn wir in Verbindung treten mit uns selber und zu diesem Atman vordringen, dem spirituellen Atman, dann werden wir das entdecken, was uns wirklich von Wichtigkeit ist, was uns bewegt, und wir werden in der Lage sein, ein erfüllendes spirituelles Leben zu führen. Hare Krishna. Wirklich, ich finde das ganz, 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 ganz wichtig, und denkt mal drüber nach für euch. Denn wie lange wollt ihr noch Bhakti ohne Nektar ausführen? Wie lange werdet ihr es machen? Noch ein Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre? Neuneinhalb Jahre, 8 Jahre, 5 Jahre, 2,5 Jahre. Und das geht wirklich los, wenn man diese Beziehung zu Krishna entwickelt. Ich möchte enden mit einer kleinen Geschichte, wo ich das so ein bisschen merkte. Ich war damals nicht sehr erfolgreich, aber ich merkte, worauf es ankam. Das war im Jahre 1976, da war ich in Indien für fast ein Jahr mit der Nitai Gaur World Traveling Sankirtan Party. Und wir waren dabei gewesen, wie Srila Prabhupada den Krishna Balaram Tempel eingeweiht hatte mit den Brahmanen von Vrindavan. Ich vergesse das nie, die hatten alle einen Kaiser Wilhelm Schnauzbart. Also so einen ganz dicken, das war Mode damals in Vrindavan unter den Brahmanen. Die haben auch ihre Stile. Prabhupada hatte da eben die Tempeleinweihung gemacht und danach, und er hatte dann gesagt, die eigentliche Einweihung des Tempels sei geschehen durch den Kirtan und darum gebeten, dass wir ein 24-Stunden-Kirtan machten in dem Tempel. Und Es gab dort verschiedene Schichten. Die beste Schicht war so ungefähr von, ich weiß es nicht genau, es wird wohl 4 Uhr gewesen sein, bis 8 Uhr. Weil um 4.30 Uhr gingen die Tempeltüren auf und hatte man da schon und kamen ganz viele Devotees und Leute und Pharaote, Rishis und Sadhus mit Klanghahn. War unglaublich unterhaltsam, da zu sitzen und zu singen und einfach dieses religiöse Kulturgewimmel der Inder zu sehen. Und die harte Zeit war von 8 Uhr, ging die los, oder eine ging von 10 Uhr auch los, das wechselte immer. Die schlimme war von 10 bis 4 Uhr morgens. Oh, Krishna, das waren 6 Stunden. Und ich weiß noch, ich war immer in der Schicht von, wo also alles los war, der Tempel voll war und man alle möglichen Leute sah und so weiter. Bis mich eines Tages mal ein Devotee fragte, singst du für Krishna oder singst du, um was zu erleben? Und ich musste sagen, wie meinst du das? Ja, wenn du hier sitzt, in welcher Schicht bist du denn? Ja, ich bin in der Erlebnisschicht, muss ich feststellen. Und dann hat der Devotee mich einfach inspiriert und dann habe ich es mal probiert, von 10 Uhr bis 4 Uhr morgens zu chanten. Das erste war, mir wurde ein indischer Medanga-Spieler gegeben, der war also nicht so wie Vraj Kishore, der spielte für eine halbe Stunde und dann legte er sich hinter eine Säule schlafen. Dann weiß ich noch, dann hat man immer gehofft, dass jede Stunde wenigstens mal ein Sound wäre vom Chokidar, der die Stunde anschlug mit der Bell. Aber der Chokidar ist meistens so um 12 Uhr, hat es ihn erwischt und dann ist er eingeschlafen und dann war da auch nichts mehr zu hören. Also in der Schicht war man bald ganz allein auf sich gestellt, nur und musste sich vor dem Protest rufen der aufgeschreckten Tauben in Sicherheit bringen, die also gerne schlafen wollten und sich nicht in Satchinandan Swami mit Kirtan anhören wollten, antun wollten. Aber ich merkte in dieser heavy Schicht von 10 bis 4 Uhr morgens, dass es nur eine Möglichkeit gab für mich, diese Schicht durchzuhalten. Ich war damals nicht so eine Nachteule wie heutzutage. Ich war auch sehr müde. Und das war einfach für Krishna zu singen. Und es war die beste Schule, die mir in meinem spirituellen Leben gegeben wurde, weil da war man wirklich alleine im Tempel und man merkte, wenn ich mit Nektar chante, mit einer Beziehung zu Krishna, ist es Nektar. Wenn ich das nicht tue, ist es nur ein Kampf gegen die Gravitationskraft, die man meistens, verliert. Also, dass man einfach einschläft. Ne? Und da habe ich so ganz praktisch gemerkt, wie dann, wenn du in Beziehung trittst mit Krishna, wirklich du über ganz andere Kräfte verfügst, als wenn du nicht in Beziehung zu Krishna bist und nicht bist. Ich habe viele Devotees getroffen in der heutigen Zeit, die mir sagten, ja, Satchinandan Swami, wir haben nie über Beziehung von Krishna nachgedacht. Das war damals nicht in bei uns, bei unserer Ausbildung. Meine lieben Devotees, sage ich dann immer, das ist, weswegen ihr Krishnas Devotees geworden seid. Das ist eine beziehungsintensive Sache. Es geht nur darum. Und ihr werdet sehen, wenn ihr nicht in Beziehung mit Krishna tritt, aber das spirituelles Leben ausführt, dann werdet ihr irgendwann nicht mehr in Kontakt mit euch sein. Ich denke, es ist total wichtig, in Kontakt mit sich selber zu sein und seinem Anliegen, seiner Motivation, sich dem spirituellen Leben zuzuwenden und dieser Spur zu folgen, meine Beziehung mit Krishna. Und darüber spricht der heutige Text, und damit möchte ich danach abschließen, den ich euch jetzt nochmal vorlesen möchte, ihr super konzentrierten Zuhörer. Wenn Intelligenz, Geist, das ist der Mind, Glaube, Belief System, und Zuflucht, die Shelter, allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, dann wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt. Nicht? Dann geht also diese Sonne auf, diese Bedeutungssonne, kommt es zu diesem Spurta-Erlebnis, und man kann so auch dem Pfad der Befreiung unbeirrt voranschreiten. Hare Krishna, Haribo, Krishna, Krishna. So, habt ihr hierzu eine Frage oder wollen wir... Svavak. Ist es richtig? Svavak.
Auf der Suche nach diesem Nektar. Was ist eigentlich Guru Kripa?
Was ist
eigentlich Guru Kripa? Und wie und was und wer bekommt?
Auf der Suche nach Nektar, was ist eigentlich Guru Kripa? Fragt unser Svavak. Die Guru Kripa, wie es Prabhupada erläutert, ist, dass man den Samen der Bhakti kriegt. Und der Samen der Bhakti, das ist jetzt etwas sehr Konkretes. Das ist, dass du Wissen kriegst um deine Beziehung zu Krishna, in diesem Bereich des Sambandha Gyan. Und dass du auch Wissen bekommst über, wie du Krishna erlangen kannst. Dieses Wissen ist aber nicht einfach theoretisches Wissen, sondern es ist Wissen, was lebt in dir. Wenn du Guru Kripa hast, dann bist du plötzlich in diesem Verständnis, hast du diesen Bhakti Lata, hast du diesen Samen der Bhakti in deinem Herzen. Und du verspürst plötzlich, ich habe eine Beziehung zu Krishna. Krishna ist da. Krishna ist meine Zuflucht. Krishna ist das Einzige, was ich habe. Krishna ist mein Leben. Krishna ist mein. Und ich gehöre zu Krishna. Das ist dir klar. Das geht in dir auf. Das ist plötzlich etwas, was da ist. Und du spürst dich dann auch hingezogen zu den Tätigkeiten des Bhakti-Yogas. Das ist nicht mehr einfach nur, ach, ich muss ja jetzt oder ich tanze jetzt mal, weil wir das alle so machen, hoppel die hoppel die hoppel, sondern du denkst, ich möchte jetzt für Krishna tanzen. Ich bin jetzt in den Tempel gekommen, ich will jetzt für Krishnas Freude tanzen. Das ist jetzt mein Wunsch. Dann lebst du da drin. Also der Same, der durch Guru Krishna Prasade Bai, durch die Mercy des Gurus dir gegeben wird, ist eben ein erlebtes Verständnis von Beziehung zu Krishna und von dem Service zu Krishna. Nun, das wird, wenn du das kultivierst und wenn du das hütest und schätzt und dankbar bist damit, wird das immer wachsen. Das heißt, deine Beziehung zu Krishna wird schließlich, das Geschenk des Gurus ist also nicht ein statisches Geschenk, es wird plötzlich, wirst du deine Beziehung zu Krishna viel konkreter verstehen. Und du wirst auch deinen Dienst zu Krishna ganz konkret verstehen. Aber am Anfang ist es nur ein ganz kleines Verständnis. Das wird dir gegeben und der Guru wird dich, bevor mehr kommt, oder bevor sich das mehr weiterentwickelt, würde ich sagen, sogar, bevor es sich weiterentwickelt, ist die Frage, wirst du das wertschätzen können? Ich vergesse das nie, in meiner eigenen Erziehung hatte ich mein Opa war ein weiser Opa, Gustav, den hättet ihr mal kennenlernen müssen. Starke Autoritätsperson auf der einen Seite, sehr weich und nachgiebig. Der wusste alles, der war so belesen, das habe ich nie wieder getroffen. so ein belesener Mensch, und der hat, weil ich nicht zur Schule gehen wollte und fürchterliche Probleme mit der Schule hatte, immer Unterricht gegeben in den wichtigen Dingen des Lebens und mir erzählt aus seiner Literatur, was er gelesen hatte. Also ich bin durch meinen Opa erzogen worden, nicht von der Schule. Wäre ja noch schöner. Der hatte gesehen, der wollte mich zu einem verantwortlichen Menschen erziehen und hat mir dann einen kleinen Baumsprössling gegeben und gesagt, ich muss ihn regelmäßig behüten und zu einem Apfelbaum heranziehen. Und ich kann mich noch erinnern, einen Sommer hatte ich vergessen, Wasser zu geben, weil ich einfach abgelenkt war mit den Tätigkeiten eines Kindes. Und der Opa kam dann und sagte, dein Baum stirbt gerade, was willst du denn jetzt machen? Und dann kam ich und sah den Baum und verstand, oh, jetzt muss ich mich um den kümmern, sonst stirbt er. So ist es auch mit dem Geschenk unseres spirituellen Meisters. Das ist zunächst einmal ein Sprössling, der ist da. Und der wird eingehen, wenn wir, die Guru Kripa wird eingehen, wenn wir uns nicht um die kümmern, die wir gekriegt haben und die nicht umsorgen. Dann ist es plötzlich, können wir nichts mehr mit diesem Thema Beziehung zu Krishna anfangen und auch nichts mehr mit dem Prozess. Das ist plötzlich gestorben, tot wie so ein Baum. Dann gehen wir reumütig zu unserem spirituellen Meister und sagen, bitte vergib mir, bitte stoß mich nicht von deiner Seite, bitte versorge mich weiter. Krishna. Guru Kripa. Der Akanda Guru ist Balaram, der ständig sich Gedanken macht, wie kann er sein Bhai Kanaiha Krishna zufriedenstellen. Krishna. Gut. Swabak, ne? Ich kann mich gut an dich erinnern. Der gute Swabak. Noch ein Devote, Kunya Bihari hat die letzte Frage für heute Abend und dann kidnappe ich euch und wir fahren nach Vrindavan. Gorahari macht sich dann schon bereit. Mhm. Yes. Hinter dem Streben nach Anerkennung ist meistens ein ganz normales Bedürfnis nach Liebe, das wir alle haben. Jetzt müssen wir sehen, wie wir dieses Bedürfnis auf richtige Art und Weise und nicht auf Radika ist so ein heiliger Name, also auf kindhafte Art und Weise erfüllen. Nicht? Das ist ein ganz normales, wie du sagst, das brauchen wir. Ohne das gehen wir unter. Und es gibt reife Arten, um das zu bekommen, indem wir zum Beispiel, das ist ein Naturgesetz, uns um andere kümmern. Dann wird plötzlich unglaublich viel Liebe zurückkommen. Liebe ist etwas, was du dir nicht pflücken kannst wie eine Mango und vertilgen kannst. Liebe gibt's nur, wenn du, das ist die Frucht, die entsteht, wenn du etwas gibst. Aufmerksamkeit gibst. Du kannst ja Liebe nicht einfordern. Du kannst Anerkennung finden oder Liebe. Ich weiß nicht, es gab mal einen Brahmachari bei uns, der hat immer wie verrückt vor den Frauen getanzt, weil er wollte, dass die Frauen ihm zugucken. bis wir ihm gesagt haben, Jung, nun zieh dir mal einen weißen Dodi an und dann geh mal anständig auf in den Grihastha Ashram rein. Das war eine kinderhafte Strategie, die er da hatte. Das war ganz offensichtlich, der brauchte diese Anerkennung und diese Liebe vom anderen Geschlecht. Und das heißt, Grihastha, das sollte man vernünftig machen. Also ich mache das immer, ich frage immer, was ist das Bedürfnis dahinter und wie kann man das denn auf eine Weise erfüllen, die funktioniert und die eben auch meinem Reifegrad als ein Mensch, der versucht, spirituelles Leben zu führen, entspricht. Und dazu muss man halt in Kontakt mit sich sein. Was ich da eben gesagt habe, ist ganz wichtig. Wenn man den Kontakt zu sich verloren hat, schlittert man durchs Leben, sagt man in Norddeutsch, und macht Sachen, die gar nicht. Also, anyways, besucht den vedischen Weg, da werdet ihr genau über diese Dinge mehr und mehr verstehen. Wir machen gerade da so einen Kursus, stellen wir zusammen, eine hochspirituelle Sache, wie man mit sich selbst in Kontakt treten kann und dann mit anderen Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das musst du lernen, du hast ja zwei Kinder, die du hochbringst. Merkst du das da? Du musst dann sehen, was ist denn jetzt dahinter? Was will, was braucht er denn jetzt? Und dann gibst du ihm das einfach und dann ist alles klar. Ich sehe das immer, wenn so ein Kind zum Beispiel hatte, fängt plötzlich an zu, wie die Radhika, die saß hier eben und merkt plötzlich, mein Gott, jetzt schauen die mich alle an. Oh. Und dann ist sie total irritiert. Und dann schreit sie, als wäre das eine Riesenkatastrophe da. Und die Mami weiß, jetzt muss die Kleine auf den Schoß und gedrückt werden. Und dann ist das schon weg. Die fühlt sich jetzt ein bisschen isoliert von der Wirklichkeit. Also das hat sie nur nicht erwartet, so im Mittelpunkt zu sein. Und das ist ein bisschen zu viel. Jetzt muss man sehen, wie fühlt sie sich verunsichert. Das heißt, die muss in die Sicherheit der mütterlichen Umarmung zurück. Die Mütter wissen das. Gut. Prabhupada hat dieses Beispiel mal hat das gegeben als ein Beispiel für die bedingte Seele. Wir sehen uns auch nach Krishna, nach der Umarmung Krishna. Wir schreien so lange, bis wir das nicht haben. Hare Krishna. Wir denken uns, was ist denn verkehrt, was stimmt nicht? Ganz einfach. Du brauchst Krishna. Gut. Jetzt gibt es eine tolle Dia-Serie zum Abschluss. Sie ist short, kurz nur. 7 minutes like this. 10 Minuten. Bitte bleibt noch und dann, wenn ihr könnt, und dann beenden wir unser Programm. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai, Gau Premanandi Hari Hari Bol. What is the subject matter of the slideshow, Gaurahari? 7. Amen. Ich möchte euch einleiten, noch kurz sagen, das sind die 7 Tempel von Vrindavan. Es ist einfach eine mit Musik und alles Mögliche. Wir haben das für euch jetzt fertig gemacht. Eigentlich heißt es, wenn man Vrindavan besucht, dass man all diese 7 Deities, die 7 Deities besuchen sollte und ihnen die Aufwartung macht. Und das ist ein großes, ja, es ist einfach, wenn man das nicht so machen kann, macht man halt ein Vrindavan Parikrama und versteht, auch jetzt umkreise ich verehrend diese 7 Tempel. Die haben alle, also gibt es besonders 3 Deities, die für uns Gaudias wichtig sind. Madan Mohan, der unsere Beziehung zu Krishna etabliert. Radha Govinda, der für den Devotional Service da ist. Und schließlich Radha Gopinath, der für das Prayojanatattva, die Liebe zu Krishna, da ist. Und genießt es einfach, ist ein bisschen meditative Slideshow.